Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, die ganze Ausrüstung wieder zur Hand nehmen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ja, also ich schon. Und ich muss sagen, wenn man meint, es ist anstrengend, gestern hier den Tag und vorgestern in Bregenz und so weiter, aber es geht mir mit jedem Tag besser. Also das ist ganz eigenartig. Die Liebe Gottes, der göttliche Wille, das Wort Gottes, das ist der innere Mensch erstarkt. Ihr erlebt das wahrscheinlich selber auch. Man wird einerseits müde, aber auf der anderen Seite, das ist eine ungeheure Kraft, die in der Seele da emporsteigt. Und es ist mir heute früh noch was gekommen, ich habe das am Herzen, ich möchte es euch doch noch sagen. Wir haben ja gestern vom Gipfel der Heiligkeit gesprochen, diese 10 Stufen bei Johannes vom Kreuz. Das ist alles im Bereich der Vereinigung mit Gott. Also wenn die Seele ganz ohne den geringsten Makel, ohne die geringste Unvollkommenheit geworden ist, durch Maria, dann vereinigt sich Jesus mit ihr, vorher nicht. Weil er ist so heilig, er ist so rein. Er könnte das nicht tun, das wäre für ihn nicht möglich und für die Seele auch nicht, weil wir das nicht aushalten würden. Deshalb sind wir auch die Verstorbenen im Fegefeuer, so lange, bis sie wirklich ganz und gar geläutert sind. Wir würden es nicht aushalten, die Heiligkeit Gottes. Es ist gerecht, es geht nicht anders. Auf jeden Fall ist mir das jetzt bewusst geworden, dass ich euch das, glaube ich, sagen soll. Es ist vielleicht ein bisschen schwer verständlich, weil die menschliche Heiligkeit, die hat ihre Grenze. Da gibt es eine Höchstgrenze, aber bei der göttlichen gibt es keine. Die menschliche Heiligkeit, das ist die, wo ja die Vereinigung mit Gott, eben in diesen 10 Stufen, wie Johannes vom Kreuz sagt, und die oberste Stufe, da habe ich euch gestern erzählt von einer Schwester Bonaventura Fink, das ist die, wo jede Tätigkeit des menschlichen Willens aufhört. Das heißt, das persönliche Eigenbewusstsein löst sich auf in Gott. Damit ist gemeint, dass der Mensch, die Schwester Bonaventura hat so beschrieben, sie beeinflusst das Wirken des Geistes Gottes in ihr nicht mehr. Es ist der reinste Geist, der Heilige Geist, der in ihr wirkt. Also bei ihr war das Höchste, und das ist, ja, mehr können wir nicht tun, als dass wir ganz und gar uns auflösen und aufgehen in Gott. In der Form, dass wir das Wirken Gottes in unserem Innern in keiner Weise mehr beeinflussen. Das ist dieses ständige Hineinsterben in Gott. Bei der Luisa finden wir es ja auch, der menschliche Wille stirbt in jedem Akt hinein in den göttlichen Willen. Und in der praktischen Umsetzung heißt das, dass von uns nichts mehr dazukommt, keine Beeinflussung. Wir mit unseren Gedanken, mit unseren Wünschen, unseren Vorstellungen, unseren Ängsten, Befürchtungen, unseren Leidenschaften, das hört alles auf. Aber das bedeutet für uns ein Sterben, ein ständiges Absterben. Und das ist nämlich auch das Martyrium, die Krone des Martyriums. Das ist mehr als jedes andere Martyrium, dass die Seele jetzt in jedem Augenblick, in jedem Akt ganz in Gott hineinstirbt. Da haben wir, ich muss mich genauso dazu nehmen, keine Vorstellung, wie das wirklich ist. Wer das erlebt, der weiß, was das bedeutet. Luisa hat das gelebt. Ständiges Hineinsterben in Gott, so dass von mir nichts, ich beeinflusse Gott nicht mehr sein Wirken. Er ist ganz frei. Ich bilde keine Wolken, keine Leerräume. Ich beeinflusse, also ich schränke ihn nicht ein, weil wenn ich meine Vorstellungen, meine Wünsche, meine Ängste habe, dann schränke ich schon Gott ein, seine Tätigkeit in mir. Und das hört immer mehr auf, bis es ganz aufhört. Und das ist von der Seite des Geschöpfs, von unserer Seite, von der Seite des Menschen, das Maximum, was wir leisten können. Das Maximum, was der Mensch leisten kann, ist eben genau das, dass wir absolut praktisch unseren menschlichen Willen ausschalten. Dass wir, das ist die scheinbar, er tut nichts mehr. Er tut nichts mehr, er beeinflusst Gott nicht mehr. Aber das ist eben seine höchste Aktivität, seine Höchstleistung, dass er sich ständig geopfert hält. Das ist das Maximum von unserer Seite. Höher geht's nicht für den Menschen, weil mehr kann ich nicht tun, als dass ich Gott alles in mir machen lasse. Das ist die Höchstleistung. Und bei Gott aber ist es anders. Es ist ja dann, bei der Luisa hat die göttliche Heiligkeit begonnen, das ist das Fiat, der göttliche Wille, der in unsere Akte eintritt und sein Fiat ausspricht und diese göttlichen Akte, diese göttlichen Leben in uns erschafft. Das ist nicht unser Tun, das ist rein Gottes Tun. Wir können nur die Erlaubnis geben. Wir können ihm es erlauben, wir können es uns wünschen, wir können ihn bitten, aber es ist sein Tun. Ich kann ja keine göttlichen Akte vollbringen. Das tut Gott, das ist sein Leben, das sind seine Akte. Und daher auch, es ist seine Heiligkeit. Es ist die göttliche Heiligkeit. Und das ist das Tolle, was ich euch sagen will. Diese Heiligkeit wächst, wächst ohne Ende, ohne je aufzuhören. Diese Heiligkeit wächst, also das ist meine Überzeugung jetzt. Ich glaube auch, dass sich das deckt mit den Schriften von Luisa. Sie wächst im Himmel weiter. Es sind unendliche Grade des Wachstums. Und warum ich da eigentlich überzeugt bin, dass es so ist, ist deshalb, weil Jesus hat zu Luisa gesagt, der göttliche Wille ist der Erzähler des göttlichen Seins, der Erzähler der göttlichen Liebe. Er hat ständig etwas auf Lager, ständige neue Überraschungen, Entdeckungen, Mitteilungen, Geschenke, Gaben. Und das ganze Leben von Luisa dauerte 82 Jahre, also von 89. Oder ja, ich kann es nicht genau sagen. Er hat ja erst viel später begonnen, sie hat die Gabe 1889 empfangen und später, viel später hat er eigentlich erst über diese Gabe zu sprechen begonnen. Und dann waren das vielleicht 50 oder 60 Jahre, wo er direkt jetzt über seinen göttlichen Willen mit ihr gesprochen hat. Dann ist sie heimgegangen und er hat ihr gesagt, er wird in der Ewigkeit ihr weitererzählen. Also sie wird Neuheiten, neue Überraschungen, Gaben weiter bekommen, auch im Himmel. Also da ist sie nicht mehr auf der Erde. Und wenn ich eine Kenntnis empfange, eine Gabe im göttlichen Willen, dass dann wächst das göttliche Leben in mir. Deshalb glaube ich, dass die Seelen, die im göttlichen Willen leben, auch im Himmel, im Schoß Gottes weiter wachsen. Und das in Ewigkeit. Die göttliche Heiligkeit wächst. So sagt Jesus, sie wächst in unendlichen Graden. Und wenn es da kein Ende gibt, in unendlichen Graden, das ist ja die Ewigkeit. Deshalb bin ich eigentlich überzeugt, wenn wir mal sterben und in die Ewigkeit eingehen, dann wachsen wir in Gott weiter. Das heißt, er wächst in uns, sein Leben wächst in uns. Wir haben das Maximum dann erreicht, wenn unser menschlicher Wille keine Aktivität mehr setzt, wenn er nichts mehr macht, außer dieses Fiat zu sprechen und sich hineinzugeben in den Willen Gottes. Also von unserer Seite, wir sind eben Geschöpfe, wir sind begrenzt. Und unsere Heiligkeit, was wir tun können, das hat eine Obergrenze. Aber bei Gott gibt es ja keine Grenze. So ist auch seine Heiligkeit in unendlichem Wachstum im Geschöpf. Ja. Ich habe mal gedacht, heute, gestern Abend hat mich noch eine Frau angesprochen über Pater Kolbe, wollte sie noch etwas mehr hören. Sie weiß wenig, sagt sie, und ihre Tochter ist da in einer Gemeinschaft, die dem Pater Kolbe geweiht ist. Und es ist wahrscheinlich unter uns allen so, diese wenig Wissen. Also wir kennen Pater Kolbe schon, wir wissen, dass er sich geopfert hat für einen Familienvater im KZ in Auschwitz, aber das ist nichts, sonst wissen wir nicht viel mehr. Und er hat im göttlichen Willen gelebt und deshalb möchte ich euch über ihn etwas erzählen, jetzt im ersten Vortrag. Im zweiten habe ich mir dann gedacht, da habe ich aus den ersten Bänden von Luisa Picaretta einige Rosinen mir herausgesucht, so Stichworte. Und da habe ich mir gedacht, von den Rosinen die Rosinen, also das Allerbeste. Also für den Anfang, dass man gerade in den ersten Bänden sind die einfachsten Lektionen und die einprägsamsten. Und im dritten Vortrag habe ich mir dann gedacht, eben über das Gebet zu sprechen. Wie leben wir im Alltag? Was für Schritte können wir tun? Wie können wir das umsetzen? Für den Anfang einfach, für den Einstieg. Gott führt uns ja dann eh weiter. Aber ich muss einmal wissen, jetzt war ich hier bei dem Seminar und habe so viel gehört. Aber wie fange ich jetzt an, wenn ich nach Hause komme? Was mache ich dann? Ja, und Pater Kolbe, ja, das habe ich gestern eh schon ein bisschen erzählt, er stammt aus Polen, geboren, das bin ich mir jetzt nicht mal, ja, 1894, er wurde nur 46 Jahre alt, 1894 bis 1941. Ich erzähle euch das meiste, zumindest was ich jetzt kann, einfach auswendig, weil das ist, glaube ich, besser von seinem Leben. Er hatte einen Bruder, der ist meines Wissens auch dann in der Gemeinschaft der Minoriten eingetreten wie er selber. seine Mutter, also vom Vater, da weiß ich jetzt gar nicht viel. Ich glaube, dass der schon gestorben ist, ziemlich früh. Die Mutter hat die Buben erzogen, sehr streng, katholisch, also nicht lieblos, aber streng mit einer Konsequenz. Das merkt man auch bei ihm selber dann. Er war zu sich ganz, ganz streng und ganz konsequent. Und das verdankt er sicher auch der Mutter, weil sie ihn so bei der Stange gehalten hat sozusagen. Und da gibt es nämlich eine Sache, die ist mir jetzt in Erinnerung, wie er circa 10 Jahre alt war. Er war kein braves Kind, also kein anschmiegsames Kind, sondern er war willensstark, er war dann temperamentvoll und er hat sich herumgeschlagen mit den anderen Jungs und hat sich die Hosen zerrissen und so weiter. Und für die Mutter war das eine Sorge. Die hat sich echt Sorgen gemacht, was wird aus diesem Jungen werden, wenn der so weitermacht. Da war sie in tiefer Sorge und sie hat ihm das einmal gesagt. Was wird aus dir noch werden, wenn du da so weitermachst, wenn du dich da nicht änderst? Und er hat sich das dann so zu Herzen genommen, dass er angefangen hat, in die Kirche zu gehen, wahrscheinlich eh ganz in der Nähe, beim Marienaltar, und die Mutter Gottes hat er sich hingekniet und die Mutter Gottes gebeten, hilf mir. Wir wissen es ja selber, wir selber können uns nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen, das funktioniert nicht. Und er war auch so sicher von der Mutter schon unterrichtet, marianisch geprägt sicher, dass er dann zu seiner himmlischen Mama gegangen ist und sie angefleht hat. Und er hatte dann die Gnade, dass er täglich zu diesem Altar gegangen ist, zur Mutter Gottes. Und was ich weiß, hat er dann Stunden verbracht, jeden Tag in der Kirche. Und mit der Mutter Gottes sich unterhalten. Und es war ja dann auch so, dass sie ihm erschienen ist. Er hatte Offenbarungen. Sie hat mit ihm gesprochen, sie ist ihm erschienen. Er hat sie gesehen. Und ihr kennt wahrscheinlich, viele von euch kennen diese Geschichte, wo sie ihm erschienen ist, mit 2 Kronen, mit einer roten und mit einer weißen. Und er wurde gefragt, welche von beiden er möchte. Die eine bedeutet die Krone der Reinheit, die weiße, die rote war das Martyrium. Und er hat gesagt, das ist wie bei der kleinen Theresia, ich wähle beide. Er hat beides gewollt. Und so war die Berufung zum Martyrium schon im Jugendalter. Also da sieht man auch schon, wie er von der Mutter Gottes einfach umgeformt schon war. Sie wird ja gewusst haben, ich meine, die Mutter Gottes weiß ja, wenn sie ihm das jetzt anbietet, wie er reagieren wird. Das wird sie gewusst haben. Und er hat einfach diese Berufung zum Martyrium schon als Kind empfangen. Und später ist er dann bei den Minoriten eingetreten. Mit 16 Jahren war er schon, glaube ich, in Rom. Und er hat dann dort studiert, ist Priester geworden. Er hat dort 1917 im Jahr von Fatima, wo die Mutter Gottes in Fatima erschienen ist, Demonstrationen der Freimaurer erlebt. 1917 sind sie bis in den Vatikan hineinmarschiert mit Spruchplakaten, also nieder mit dem Papst. Also sie werden praktisch den Vatikan beherrschen, die Freimaurer, und der Papst wird unser Sklave sein. Also er wird der Diener der Freimaurer sein und ihr Sklave. Und er wird das tun müssen und das sagen müssen, was sie wollen. Wir verstehen jetzt auch besser unsere heutige Situation in der Kirche. Es ist einfach diese Macht der Freimaurerei, wir sehen es ja, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber sie haben sich groß aufgespielt, und es war so, sie waren auch so frech und so aggressiv, dass sich die Kleriker, also mit ihrer Soutane, mit ihrem Talar, nicht auf die Straße getraut hätten, weil die hätten sie verprügelt. Also es war wirklich mit Aggression verbunden und mit einer, das ist die Charakteristik des Bösen, die Macht des Bösen. Er spielt sich auf, er bläht sich auf, er macht sich wichtig, er schüchtert ein und so weiter. Das ist immer das Gleiche. Jedenfalls war Pater Kolbe mit den anderen sicher auch, sie waren entsetzt und schockiert. Und er hat sich dann gesagt, wir müssen da nicht tatenlos zusehen. Wir sind da nicht diesem Mob da und diesen bösen Absichten ausgeliefert. Wir haben ja die Immaculata. Wir haben ja eine Waffe, es ist die Immaculata. Und dieses Erlebnis hat dann dazu geführt, dass er die MI gegründet hat, die Miliz der Immaculata. Er hat das nämlich als einen geistigen Krieg aufgefasst, diesen Kampf. Einerseits die Feinde der Kirche, sie bilden riesige Heere, Sie haben alles in der Hand, die Politik, die Gesellschaft, die Wirtschaft, das Geld, die Schulbildung, die Hochschulen. Wir wissen es, wir erleben es ja. Und das ist eine Macht, wo man meint, das ist eine Übermacht. Es ist es ja auch, in der Welt ist es eine Übermacht. Und auf der anderen Seite ist die kleine Schar, jetzt das kleine Heer, die kleine Miliz der Immaculata, die kleine Schar der Kinder Gottes. Und es ist interessant eben, dass im selben Jahr, es war im Oktober, waren diese Demonstrationen der Freimaurer, und im Oktober 1917, ein paar tausend Kilometer weiter westlich, erschien die Mutter Gottes in Fatima und wirkte das Sonnenwunder. Und dort haben die drei Hirtenkinder eigentlich genau dasselbe empfangen, was Pater Kolbe mit der MI umgesetzt hat. Also man sagt daher auch, die MI, Pater Kolbe, ist die Umsetzung von Fatima. Und beides ist, kann man sagen, die Frucht des Goldenen Buches. Also im Goldenen Buch ist alles grundgelegt. Wie ich euch gestern gesagt habe, das ist mir auch gestern erst während des Vortrags so richtig bewusst geworden, es ist die Frau der Apokalypse, weil die Mutter Gottes hier in ihrer Herrlichkeit erscheint, und mit Grignon beginnt sie ihr Kommen, leitet sie ihr Kommen ein. In Fatima erscheint sie in aller Macht mit diesem Sonnenwunder, wo glaube ich 70.000 Menschen Zeugen waren, viele darunter Freimaurer und Spötter und Zeitungsjournalisten und so weiter. Die sind hingekommen, nur um sich lustig zu machen. Die haben das dann mit eigenen Augen gesehen und haben sich bekehrt, viele. Und Pater Kolbe, ohne zu wissen über Fatima, wir haben heute eine viel bessere Nachrichtentechnik als damals. Damals hat man in Rom nichts gewusst. Außerhalb von Spanien oder Portugal wusste man lange Zeit nichts über Fatima. Und interessant eben, zum selben Zeitpunkt, im selben Jahr, im selben Monat, hat Pater Kolbe, was dort in Fatima passiert ist, ohne darum zu wissen, die MI in Rom gegründet. Das wollte ich euch eben auch sagen. Und er hat dann als junger Pater die Tuberkulose bekommen und musste, ich glaube, zweimal ins Sanatorium. Da war er gute 20 Jahre alt, kurz nach der Gründung der MI. Und dann hat es so ausgesehen, menschlich gesehen, wenn er ein Drittel von der Lunge hat und die Ärzte sagen im Sanatorium zu ihm, sie haben noch 3 Monate, er ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Im Orden, wenn er jetzt Ordensmann und Priester ist, dann ist er halt, ja, dann, er ist sozusagen nutzlos, meint man aus menschlicher Sicht. Und dieser nutzlose, kleine, kranke Maximilian, den sie ausgelacht haben, weil er so einen schleichenden Gang gehabt hat, wegen dieser schwachen Lunge. Wenn er normal gegangen wäre, so wie wir, dann hätte er Blut gespuckt. Jetzt war er gezwungen, so einen schleichenden Gang sich anzugewöhnen. Da haben sie gespottet und gelacht, weiß ich, der Marmeladinger und so weiter. Also er hatte im engsten Umkreis viel Spott und Unverständnis. Und er war aber das sicher auch aufgrund der direkten Beziehung, des direkten Kontakts mit der Mutter Gottes entschlossen, die MI aufzubauen. Das war seine Berufung, das war sein Auftrag und das war sein Leben. Jetzt hat er da weitergearbeitet, er hatte eine Handvoll, zu Beginn eine Handvoll Mitglieder, und die haben ihr Werk da einfach fortgesetzt. Er hatte größte Schwierigkeiten im Orden, weil er eben die MI aufbauen wollte, die Immaculata ihre Herrlichkeit, ihre Größe verkünden wollte. Sie haben ihm nicht geholfen, sondern im Gegenteil, er wurde blockiert, er wurde schikaniert, könnte man sogar sagen. Und trotzdem war sein Wirken ungemein fruchtbar. Also ich erzähle euch, was ich jetzt einfach weiß, weil das Vorlesen ist nicht das, glaube ich. Er hat Säle gemietet und Vorträge gehalten, und die Säle waren bald zu klein. Also der größte war für 500 Zuhörer, ich glaube in der Hauptstadt in Warschau, ich weiß es nicht genau mehr. Auf jeden Fall sind die Säle dann schon zu klein geworden. Jetzt hat er angefangen, ein Flugblatt. Daraus wurde dann dieser Ritter der Immaculata, die monatlich erscheinende Zeitschrift für die MI. Und da hat er seine Gedanken hineingeschrieben. Und die erste Auflage war 5.000. Also es waren schon so circa 5.000 Menschen, die da wirklich regelmäßig gekommen sind oder damit in Berührung gekommen sind. Und das ist angewachsen dann in kurzer Zeit auf 1 Million. Auf 1 Million. Und ja, er hat, das kann ich jetzt nicht so alles im Detail erzählen, er Er wurde dann von seinem Orden irgendwo in ein ganz abgelegenes Kloster geschickt, also mit seinen 24 Mitbrüdern, die hatte er, glaube ich, da, weil man mit ihm nichts anzufangen wusste. Man hat gesagt, das ist ein Verrückter, der spinnt, das ist alles Illusion, er ist krank und so weiter und er hat keine Mittel, wie soll das funktionieren? Der hat abgehoben, der ist übergeschnappt. Und dann hat er so im hintersten Winkel seine Arbeit getan und das ist immer mehr und immer größer geworden. Und dann hat man diesen, ja, nach ein paar Jahren hat man ihn wieder woanders hin versetzt. Dann hat er eben 1927 die Stadt der Immaculata gegründet. Ein Grundstück gekauft oder wurde es ihm geschenkt, ich weiß jetzt auch nicht mehr im Detail. Mit 24 Brüdern hat er angefangen, 1927. Und in 12 Jahren ist dort ein Kloster entstanden, eine ganze Stadt mit Druckereien, mit Verlagen, mit Flugplatz. In 12 Jahren. Und die Gemeinschaft bestand dann aus fast 800 Brüdern mit 200 Postulanten. Also in 12 Jahren von 24 auf 1000. Sowas ist einzigartig in der ganzen Kirchengeschichte. Wir wissen von Bernhard von Clairvaux etwas Ähnliches. Er war aus einem Adelsgeschlecht und hat mit 33 alles adelige Jünglinge, junge Männer, junge Burschen, er hat 33 adelige junge Männer um sich gesammelt und diese 33 sind bei den Zisterziensern eingetreten. Und bei ihm war es dann ähnlich. Er hat dann mehrere Klöster gegründet und diese Klöster, die sind auch explodiert in ähnlicher Weise. Pater Kolbe, glaube ich, aber wenn er das nicht sogar noch übertrifft, in 12 Jahren von 24 auf 1000. Und all das in einer ganz schwierigen Zeit, in den 30er Jahren. Also ich habe gestern schon gesagt, es ist die polnische Nation tief katholisch. Es ist heute auch natürlich schon dieser Geist des Liberalismus, des Modernismus eingedrungen mit der Wende. Einerseits wurde der Kommunismus gestürzt, es wurde die Mauer geöffnet, aber auf der anderen Seite kommt dann halt auch nicht nur das Gute, sondern dieser Ungeist auch nach Polen. Aber die haben dort immer noch einen verhältnismäßig tiefen Glauben. 1930 ist er, da hat er wieder so eine verrückte Aktion gestartet, könnte man sagen, ist er nach Japan gegangen. Und zwar ohne die Sprache zu kennen, ohne einen Cent in der Tasche, geht er nach Japan, um dort zu missionieren. Wenn man missioniert, braucht man Geld und man braucht die Sprachkenntnisse. Was soll man denn den Leuten dort sagen auf Japanisch? Und er ist dort, die Ordensoberen, die haben ihn gehen lassen. Ja, sie haben eh schon gewusst, das ist ein Verrückter, das ist ein Spinner. Also lass man halt gehen. Und dort hat er dann in Nagasaki auch etwas Ähnliches aufgebaut. Die Stadt der Unbefleckten, Mugenzai no Sono auf Japanisch. Auch wieder mit Verlagen, mit Druckereien. Und es sind dort nur ganz wenige Christen, aber die haben dort die größte Missionsstation praktisch von Japan hat Pater Kolbe gegründet, 1930. Und dann erzähle ich euch ein Detail, das ist einerseits rührend und irgendwie ganz, ganz einzigartig. Er muss gewusst haben, dass er hat ja gewusst um das Martyrium, dass er die Krone des Martyriums erlangen wird. Und er ist 1939 oder um das herum, wieder zurück nach Polen von Japan. Er hat also etliche Jahre in Japan verbracht. Und Pater Kolbe hat sich in seiner Arbeit so verausgabt, dass er gesundheitlich immer überm Limit war, weit überm Limit sicher. Zeitweise konnte er nicht einmal mehr richtig gehen. Er war so von dieser Krankheit, die Krankheit hat seinen Körper über Jahre und Jahrzehnte immer mehr zerstört. Aber er hatte einen solchen eisernen Willen, das heißt eine solche Gnade vom Himmel, dass er unter diesen schwersten Bedingungen so viel leisten konnte. Und dann ist er trug einen Bart, das ist jetzt nämlich das Detail. Er hat ja immer einen Bart getragen von Jugend auf, als junger Pater im Orden hat man ihn schon gesehen mit diesem schönen, schwarzen, großen Bart. Und 1939 herum. Ich bin auch sicher, das ist in Verständigung mit der Mutter Gottes geschehen. Da ist er zurück nach Europa und er hat seinen Bart abrasieren lassen. Und das ganz bewusst, weil er dann gesagt hat, das ist das Einzige, das wird das Einzige sein, was von ihm übrig bleiben wird. Also möglicherweise hat er auch gewusst, dass nicht einmal sein Leichnam übrig bleiben wird. Und Er hat ihnen auch gesagt, dass sie alle seine Schriften sorgfältig aufbewahren müssen. Sie werden noch von der größten Bedeutung sein. Es gibt einen großen Schatz von Schriften, aber leider im Deutschen ist ganz wenig verfügbar. Darum habe ich euch das Buch empfohlen von Pater Stehlin. Da gibt es dieses eine, die Immaculata, unser Ideal. Er hat viele Originalzitate aus Pater Kolbes Schriften, und zwar wirklich die prägnantesten, fast die wichtigsten, die kennzeichnendsten. Unter euch sind ja wahrscheinlich alle mit der italienischen Sprache vertraut. Und deshalb sage ich euch auch das, es gibt im Internet eine PDF-Datei, die umfasst 2000 Seiten, alles italienisch, wo man aus seinen Briefen, aus dem Ritter der Immaculata lesen kann, 2000 Seiten. Also ich habe eingegeben, Kolbe Scritti im Google. Und dann kommt diese PDF-Datei, die braucht man nur aufmachen, ich habe es abgespeichert und schon einiges daraus geschöpft. Im Deutschen selber gibt es nämlich sehr wenig. Italienisch gibt es ja auch eine Menge Bücher oder relativ viel, glaube ich, von Pater Kolbe, auch seine eigenen Schriften. Im Deutschen, wir haben ganz wenig. Da gibt es eben nur die Immaculata, unser Ideal. Oder auch vom selben Autor, Pater Karl Stehlin, Immaculata, wer bist du? Das Buch, das hätte ich sehr gerne schon seit einiger Zeit, aber das ist vergriffen. Ich glaube, bis heute vergriffen. Hoffentlich kommt es bald wieder. Ja, und jetzt ein bisschen, ja, das habe ich euch jetzt gesagt, er ist nach Europa zurückgegangen und hat dort in der Stadt der Immaculata weitergewirkt, unter der Herrschaft der Nazis. Die sind ja 1939 in Polen einmarschiert, damit hat auch der Krieg begonnen, der Weltkrieg, und man hat ihn einmal verhaftet, aber wieder entlassen. Und dann ein zweites Mal verhaftet, das war Februar 1941, und da ist er dann nicht mehr zurückgekehrt. Er kam zuerst ins Gefängnis, und aus dem Gefängnis wurde er dann direkt überstellt ins KZ. Und am selben Tag, wo er verhaftet wurde, da hat er seinem Mitbruder im Orden noch etwas diktiert, das ist sowas Hohes und Erhabenes, das ist über die Mutter Gottes, wie sie vereint ist mit dem Heiligen Geist. Also da hat er gesagt, ich sag's nur kurz, Braut des Heiligen Geistes, das ist noch viel zu wenig, das ist viel zu schwach. Er würde sie quasi gleichsam bezeichnen als Inkarnation des Heiligen Geistes. Und diese Gedanken hat er an dem Tag noch niederschreiben lassen, wo er verhaftet worden ist. Und im KZ, da ist auch überliefert, da gibt es etliche Zeugenaussagen, die dann nach seinem Tod aufgezeichnet worden sind, im Zuge der Seligsprechung und Heiligsprechung. Und da gibt es Aussagen, wo er gesagt hat, also er war in einer Baracke von diesen vielen in diesem riesigen KZ, dem größten KZ der Welt, das es damals gab. Und da haben sie erzählt, er war so glücklich. Er war so glücklich, weil er hat in sich, er hat gelebt im Reiche Mariens und im Reiche Jesu. Er war im Paradies, kann man sagen, im irdischen Paradies. Und wenn er auch in dieser schrecklichen Umgebung war, war er dennoch glücklich, weil er in Gott gelebt hat. Und das hat man auch gemerkt, weil er hatte keine Angst. Er hatte vor den KZ-Schergen, vor den SS-Soldaten keine Angst. Vor niemanden. Und er strahlte diesen Frieden aus. Also die Menschen, die das Glück hatten, mit ihm in dieser selben Baracke zu leben, die haben das tagtäglich vor Augen gehabt, welchen Frieden er hat und welche Ruhe, welche Autorität er auch hatte. Und er ist ja dann, man kann das alles nachlesen, aber wie er dann im Hungerbunker war, er trat ein für den einen Familienvater dann, das, wenn ich das jetzt auch noch erzähle, bleibt fast nichts mehr übrig. da ist er vorgetreten, da mussten sie Appell stehen und dann ist er vorgetreten. Allein das wäre schon eine Todesstrafe, also das war des Todes würdig, dass ein KZ-Häftling von sich aus eine Aktion setzt. Er ist vorgetreten, zu dem Kommandanten des KZs hingetreten und hat in aller Ruhe gesagt, er will für seinen Kameraden in den Hungerbunker gehen. Und die KZ-Schergen haben die Häftlinge immer niedergemacht, also mit den Schimpfworten, mit den schäbigsten. Ihr wisst ja, wie das, ihr könnt euch vorstellen. Und der Kommandant hat ihn per Sie angesprochen. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Und er hat in aller Ruhe gesagt, dass er für den anderen sterben will, weil er ist katholischer Priester und er ist schon alt. Und dann ist das nächste Wunder passiert, dass der Kommandant ihm diese Bitte erfüllt hat. Normalerweise wurde einem KZ-Häftling niemals eine Bitte erfüllt. Und so ist er in ganzem vollen Bewusstsein, in aller Freiheit, in dieser Würde, ist er dann in den Hungerbunker gegangen. Und er hat gesungen und gebetet, die anderen haben geschrien und geflucht. Und wie er dann hineinkam in den Hungerbunker, hat es wahrscheinlich nicht lange gedauert, dass alle anderen mit ihm gebetet und gesungen haben. Er hat allen die Beichte abgenommen, die sind alle vor ihm gestorben. Und er war der Letzte, dem musste man dann eine Giftspritze geben. Er hat den Arm noch hingehalten, dem Arzt, und hat ihm gesagt, sein Auftrag ist es, das Leben zu schützen und nicht zu töten. Und dieser Arzt hat sich später dann bekehrt. Jetzt bleibt ihm immer viel Zeit, aber doch ein bisschen. Er wird immer dargestellt als ein Heiliger der Nächstenliebe. Aber Pater Kolbe war eigentlich aus seiner eigenen Sicht, aus seinem eigenen Verständnis ein Ritter, ein Soldat der Immaculata. In dem Sinn, dass er die Häresien, alle Irrlehren auf der ganzen Welt ausrotten wollte. Das war seine Berufung. Das ist eben auch der Auftrag der Immaculata. Die Mutter Gottes ist diejenige, die der Schlange den Kopf zertreten wird. Und sie tut das eben auf diese Weise in der Form, dass sie durch ihre Kinder, ihre Missionare, ihre Apostel, durch ihre Kinder wird sie auf der Erde alle Häresien, alle Irrlehren auslöschen. Sie wird die Heretiker bekehren. Sie bringt sie nicht um. Die Moslems bringen alle anderen um. Die Christen, das heißt die Kinder der Mutter Gottes, bringen sie nicht um, alle anderen, sondern sie sind ausgesandt, um die Seelen zu retten, um die Seelen zu bekehren und zu Gott zu führen. Und das war sein Krieg. Das ist der Krieg der Miliz der Immaculata, die kleine Schar. Und diese kleine Schar wird ausreichen, um das Reich der Mutter Gottes auf der ganzen Welt zu begründen. Das ist verheißen durch Grignion. Bei Pater Kolbe sehen wir, es war sein erklärtes Ziel, so schnell wie möglich die ganze Welt zu Gott zu führen, zur Immaculata. Also jede Seele, jede einzelne Seele der Immaculata zu weihen. Und er hat gewusst von der wundertätigen Medaille 1827 in Rue du Bac, Katharina Laboré hat gesagt, die Mutter Gottes wird die Königin aller Herzen sein und jedes Einzelnen im Besonderen, also ohne Ausnahme. Alle Seelen, die dann leben werden in diesem Reich, werden ihr geweiht sein, werden sie lieben als ihre Mutter und ihre Königin. Und die Feinde der Kirche, das habe ich gestern schon angesprochen, sind die hauptsächlich die Freimaurer. Die Freimaurerei ist nämlich sozusagen etwas wie der Kopf dieses ganzen Riesenkörpers, der Riesenkörper der Häresien. Alle Häresien verschiedenster Art, die es auf der ganzen Welt gibt, alle ihr Lehren werden gesteuert und gelenkt und benutzt von der Freimaurerei, die ja im Geheimen arbeitet. Aber von einer großen Macht ist, also in der Welt haben sie die größte Macht. Das ist die Macht des Bösen. Aber wir wissen von Gott, sie, die Frau, nicht Gott selber, sondern ein bloßes Geschöpf, das ärgert den Teufel ja noch mehr, ein bloßes Geschöpf wird der Schlange den Kopf zertreten. In der Form, dass die Diener des Bösen, die Freimaurer, sich bekehren werden. Ja, und die Gegenwaffe, jetzt sage ich, was halt noch an Zeit, ein paar Minuten bleibt. Die Gegenwaffe jetzt, was ist die Gegenwaffe gegen das Böse? Wir sind alle so schwach und so mit unserem menschlichen Willen so hinfällig, so unbeständig, so leicht zum Bösen und zur Sünde zu verführen. Aber was ist die Gegenwaffe? Es ist unsere persönliche Heiligkeit. Es ist die Heiligkeit des Einzelnen. Wenn der Einzelne heilig ist, dann kann Gott durch diesen Einzelnen in die Umgebung ausstrahlen. Und natürlich, das verstehen wir auch, je heiliger jetzt dieser Einzelne ist, umso stärker die Ausstrahlung, umso stärker die Wirkung. Und Pater Kolbe sagt, die Heiligkeit ist die Nachahmung Jesu. Der Mensch will immer größer werden, immer heiliger, immer vollkommener. Er sehnt sich danach, in gewisser Weise Gott zu werden. Das ist schwierig für ihn, aber in der Person Jesu Christi, des Gottmenschen, hat er das vollkommenste Beispiel. Die Heiligen haben nichts anderes getan, als in sich die Züge Christi nachzubilden. Also in sich, das heißt innerlich, im Denken, im Streben, im Tun, in den Tugenden, in der Liebe, in der Anbetung Gottes, in der Verherrlichung Gottes. Also in sich die Züge Christi nachzubilden, des Gottmenschen, um dies zu werden. Je mehr ein Mensch Christus nachbildet, umso mehr wird er vollkommen und heilig. Die Nachahmung Jesu ist unser Ziel. Und das ist ja auch das Ziel im göttlichen Willen. Da fällt mir das gerade ein. Bei der Luisa gibt es eine Stelle, ich glaube 1912, ich glaube ja, wo... Ja, da kommt im Laufe eines Gesprächs die Rede dann darauf, die Luisa kommt auf den Gedanken, Jesus zu fragen. Die Persönlichkeit, da geht's um eine hochsensible Person. Da geht es um eine hochsensible Person und Jesus sagt, kein Problem. Und diese hochsensible Person soll den Umgang mit Personen meiden, die ihre Sensibilität aufregen. Das hat Jesus gesagt. Das sage ich jetzt auch, weil es gibt unter euch auch Hochsensible und da kann man sich schützen in einer Weise, dass man so gewisse Begegnungen einfach meidet, weil das bringt einem durcheinander und dann ist man beeinträchtigt in der Verbindung zu Gott. Und da darf man sich schützen. Ich meine, soweit es geht, wenn das in der Familie ist oder was, da kann man es eh nicht, aber wo es halt geht. Und dann hat die Luisa gefragt, und was bin ich für eine Persönlichkeit? Die wollte das auch wissen, so geht es ja uns auch. Na, dann hätten wir ja auch Jesus gefragt, na, und wie ist das bei mir? Und dann hat er zu ihr gesagt, dass sie praktisch keine, also es ist, ihre Persönlichkeit ist umgewandelt in Jesus. Sie hat ihren Charakter, also seinen Charakter. So, die Luisa hat den Charakter, die Persönlichkeit Jesu. Und er sagt an anderer Stelle auch, je mehr die Seele in ihn umgestaltet wird, wird sie ihn in der Stimme, in den Gesichtszügen, in den Wesenszügen immer ähnlicher. Also wir wissen das ja auch von Maria und von Jesus, von diesen beiden, sie hatten ja ein und dasselbe Fleisch, ganz ähnliche Gesichtszüge sicher, ganz ähnliches Temperament. Das Temperament, genau, von dem war auch die Rede. Die Seele erwirbt das Temperament Jesu. Und das ist bei Pater Kolbe eben die Nachahmung Jesu, bei Grignon und bei der Schwester Bonaventura, wenn wir das lesen, das Buch durch Maria zum dreifaltigen Gott, da kommt das auch so zum Ausdruck. Die war ein temperamentvoller Mensch, ein Wirbelwind, der Mittelpunkt. Wenn sie irgendwo war, dann haben sich die anderen um sie geschart, weil sie war so lustig, sie war so heiter, sie war so liebenswert, humorvoll und gesprächig, sprudelnd. Und später, je mehr sie umgewandelt wurde, sie wurde ruhig, friedvoll, hat immer weniger, also sehr wenig dann gesprochen und sehr langsam und in der, also praktisch in der Umgangssprache, nicht im Dialekt. Sie hat eine Würde ausgestrahlt, dass man fast eine Scheu hatte. Und das ist bei den Heiligen ja, glaube ich, oft so, dass man das, ich lese das halt, ich habe das in Erinnerung, bei vielen Heiligen, die haben das schon so ausgestrahlt, die haben Gott so ausgestrahlt und Gott ist einfach von einer unendlichen, erhabenen Würde. Und dann ist die Eigenpersönlichkeit, die verschwindet. Das ist konkret. Dieser Mensch verändert sich, der wird umgewandelt und das strahlt nach außen. Und das war bei Pater Kolbe sicher genau das Gleiche. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon fertig. Ich mache jetzt Schluss. Das war halt so viel zu Pater Kolbe. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.